Hey, willkommen bei Mord vor Ort. Wir erzählen die echte Geschichte rund um den Serienmörder Rudolf Pleil. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und bringen die Atmosphäre zu dir nach Hause. Das ist Folge 4. Wenn du die letzten Folgen noch nicht gehört hast, starte am besten dort. Alle Triggerwarnungen findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Wälder im Harz. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Auf dem Leipziger Hauptbahnhof endet an einem kalten Tag Ende März 1946 ein Zug aus dem Erzgebirge. Zwei Männer steigen aus, sie müssen umsteigen. Der eine ist Rudolf Pleil. Der andere ist eine stattliche Erscheinung mit einer fistelig-kindlichen Stimme, die so gar nicht zu seinem Körper passen will. Sein Name ist Karl Hoffmann. Der Bahnhof zeigt noch immer die Spuren des Krieges. Wann der Anschlusszug kommt, weiß niemand. Die Strecken sind eingleisig, seit nach Kriegsende der zweite Schienenstrang als Reparationsleistung in die Sowjetunion abgebaut wurde. Frierend gehen Pleil und Hoffmann zwischen Koffern, Rucksäcken, Bündeln und Männern hindurch, die aus der Kriegsgefangenschaft heimkehren. Pleil und Hoffmann haben es nicht eilig. Sie sind auf Dienstreise, als Einkäufer für denselben Betrieb. Was sie verbindet, ist aber mehr als das. Beide waren nach Kriegsende Hilfspolizisten. Und beide sind ständig auf sexuelle Abenteuer mit Frauen aus. Frauen ist zwischen ihnen das Hauptthema.
Endlich rollt ihr Zug ein und die Männer erkämpfen sich zwei Sitzplätze. Während die Landschaft vor dem Zugfenster vorüberzieht, hängt Pleil seinen Gedanken nach. Angestaute Wut zerfrisst ihn. Gestern Nacht vor der Abreise wollte er noch mit Gretel schlafen. Und wieder hat sie sich verweigert. Mit dem Vorwurf, er sei zu brutal und tue ihr weh. Sie will einfach nicht begreifen, dass er nur dann zur Befriedigung kommt, wenn er sie dabei quält. Und auch die anderen Frauen, die er auf Dienstreise aufreißt, sind genauso zimperlich, sobald er sie nach seinen Wünschen zu bearbeiten beginnt. Hoffmann kennt Pleils Frust. Pleil hat sich ihm schon mehrmals anvertraut. Und Hoffmann sagt ihm an diesem Tag im Zug einen Satz, den Pleil nicht mehr vergessen wird und der ab da alles verändert. Wenn du keine findest, die stillhält, musst du eben eine still machen. Daran hat Pleil in letzter Zeit selber schon oft gedacht. Er ist erleichtert, dass Hoffmann es ebenso sieht wie er. Hier, im rumpelnden Abteil, fassen die beiden einen Plan. Pleil beugt sich vor und schildert mit gedämpfter Stimme, was er sich vorstellt. Was geschehen soll, soll im Niemandsland geschehen. Und es soll an einem Niemand geschehen. Das mache den Plan todsicher. Hoffmann stimmt zu. Ort und Objekt der Tat sind festgelegt. Bleibt die Rollenverteilung. Die Tat soll Hoffmann materiellen, Pleil sexuellen Gewinn bringen. Als Werkzeug, sagt Hoffmann, tue es das, was gerade zur Hand sei. Hammer, Beil oder auch ein Stein. Zur Not habe er noch sein Messer dabei.
3 Tage später fahren Pleil und Hoffmann in ein Waldgebiet an der Zonengrenze. In dieser stillen, unwegsamen Einöde wollen sie ihren ersten Mord proben. Über Stunden durchstreifen sie das Sumpfgebiet. Ihre kleine Brotration ist längst aufgegessen. Und da ist der andere Hunger, der sie quält. Der Hunger nach einem Opfer. In diesem Augenblick erscheint in der Ferne eine Frau und kommt auf sie zu. Sie trägt einen schweren Rucksack und will über die Grenze. Die beiden verständigen sich mit einem kurzen Blick. Es ist für jeden etwas dabei. Eine Frau und Gepäck.
Der Name der Frau ist Eva Mir. Sie hatte versucht, ein paar letzte Dinge aus ihrer Wohnung in der sowjetischen Zone zu holen und sich dann verlaufen. Sie erzählt den beiden Männern von ihrer Tochter, die sie bei der Großmutter gelassen hat. Hoffmann sagt, er kenne eine Abkürzung. In einer Viertelstunde wären sie über die Grenze. Eva Mir ist froh, dass ihr Irrweg so bald endet. Sie geht mit Hoffmann voran. Pleil folgt ihnen. Er tastet nach dem Beil in seiner Aktentasche. Er fühlt, wie die Erregung steigt, weil der Augenblick so nahe ist. Dann schlägt er von hinten zu. Zweimal. Eva Mir bricht tot zusammen. Pleil missbraucht den toten Körper und erreicht sein Ziel. Er kommt, ohne sich anzufassen. Hoffmann zerrt der Toten den Rucksack von den Schultern und ist enttäuscht. Es ist nur Wäsche darin. Sie werfen die Leiche in einen Graben. Pleil ist erleichtert. Endlich hat er eine Methode gefunden, die ihm gibt, was er will. Er streckt Hoffmann die Hand entgegen. Wir sollten jetzt einen Schwur ablegen, Karl. Einander niemals zu verraten. Hoffmann ergreift die Hand. Niemals, Rudolf.
In den nächsten Monaten morden Pleil und Hoffmann immer wieder gemeinsam. Einer ihrer wichtigsten Knotenpunkte, quasi ihre Kommandozentrale, ist das Gasthaus Weißes Ross in Fienburg. Hier sitzt Pleil oft. Hier wartet er auf Frauen, denen er sich als Grenzführer anbieten kann. Ihr Vorgehen wird zur Routine. Entweder erschlägt Pleil die Frauen mit dem, was gerade zur Hand ist, Beil, Hammer, Eisenstange, oder Hoffmann ersticht sie mit seinem Messer. Was dabei vielleicht überrascht, es ist nicht der Jüngere, der vom Älteren lernt. Im Gegenteil. Hoffmann ist 10 Jahre älter als Pleil. Er ist erfahrener und der körperlich überlegenere von beiden. Aber vom Töten, sagt Pleil später, habe Hoffmann keine Ahnung gehabt. Pleil bringt es ihm bei. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wird er trocken resümieren.
Okay, wir stehen jetzt einige Meter entfernt von einem ganz besonderen Gebäude, das wir ehrlicherweise nur aus dem Auto heraus fotografiert haben. Falls das Foto deshalb ein bisschen verwackelt ist auf Instagram, ihr wisst warum.
Es geht nämlich um die Kommandozentrale, also um das Gasthaus Weißes Ross in Fienburg. Das steht einfach noch, also 1:1, alles, die Grundmauern, die Fassade, es ist alles noch da.
Und das Verrückte ist, wir haben es nämlich auf Google gesehen, man kann hier sogar auch Zimmer mieten und übernachten. Also die Gaststätte als solche ist wohl nicht mehr geöffnet, aber das Gebäude wird noch genutzt.
Ja, es ist, also ich sag mal so, bei den anderen Orten jetzt, also ob wir jetzt beim Zorger Bach waren, bei dem Bahnwärterhäuschen, da ist ja vieles schon verschwunden, ist abgerissen oder zugewachsen, überbaut. Aber hier jetzt kannst du wirklich davor stehen und dir vorstellen, wie Pleil und Hoffmann da drin saßen, ihre Touren geplant haben, auf Frauen gewartet haben. Das ist irgendwie so unwirklich.
Und wie immer gilt natürlich, Fotos und Videos von allen Orten findet ihr auf Instagram und TikTok unter mordvorort_podcast. Lasst uns auch gern einen Kommentar da.
So, Tobi, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wann hast du diesen Satz in deinem Leben denn schon mal gehört?
Ja, das ist halt so ein Satz, den hört man immer, also früher hat man, glaube ich, öfter gehört, so beim Fahrradfahren, wenn man mal ein Instrument gelernt hat oder sowas. So nach dem Motto, Übung macht den Meister, das wird schon. Tatsächlich habe ich den Satz erst vor kurzem gehört. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen damit angefangen, Spanisch zu lernen. Und da war der Satz natürlich vorprogrammiert. Bei dir?
Ich muss sagen, dass ich gar kein Fan jetzt von solchen Floskeln bin, weil ja, sie sagen ja irgendwie nichts aus. Also ist ja klar, dass man natürlich trainieren muss, man muss Zeit investieren, du musst die Extrameile gehen, wenn man jetzt wirklich irgendwas können, wollen, möchte, ja, oder irgendwas Bemerkenswertes machen will. Ja, und dieses, es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nee, also mir persönlich gibt es irgendwie nichts.
Ah, du sagst da was ganz Wichtiges. Es geht im Kontext darum, etwas zu erlernen. Meister kennt man von Handwerksberufen. Und wenn wir dann in die Geschichte schauen, finde ich den Ausdruck echt makaber.
Ja, Pleil benutzt diesen Satz einfach in einem Kontext, in dem es darum geht, einem anderen Menschen beizubringen, wie man Frauen erschlägt. Also für ihn kein Verbrechen, das ist hier für ihn eine Fertigkeit, ja, ein Handwerk, wie du gesagt hast.
Ja, er sieht sich als Ausbilder.
Ja, genau, also als derjenige, der es kann und jetzt weitergibt.
Wobei man sagen kann, dass jetzt diese Faszination des Mordens natürlich nochmal krasser klingt aus dem Mund eines tatsächlichen Serienmörders, aber dieses Motiv vom Handwerk Mord auszubilden, um zu töten, natürlich ja ein total ja fast schon Normales ist in Filmen und Serien. Also mir fällt ein, Deadly Class, habe ich gerne geschaut. Das ist so eine ganze Highschool, in der die Mörder und Räuber von morgen ausgebildet werden. Oder aktuell Achtsam Morden auf Netflix, hat auch eine große Zuschauerschaft. Also das ist natürlich spannend, so auch auf einer gesellschaftlichen Ebene zu betrachten.
Ja, und wir haben ja in der ersten Staffel auch schon viel darüber gesprochen, warum man True Crime so faszinierend findet. Und wir lieben es ja auch. Aber es ist natürlich immer gut zu reflektieren. Und wie du schon sagst, es ist halt dann doch was anderes, wenn es der Serienmörder halt selbst sagt und mit voller Überzeugung, ich bin jetzt der Meister und bringe hier Hoffmann das Töten bei.
Und das ist das Ding, Hoffmann lernt schnell.
Zu schnell.
Im März 1947 fahren Pleil und Hoffmann an die Zonengrenze bei Zorge. Sie treffen dort eine junge Frau und Pleil erschlägt sie. Doch was danach passiert, geht selbst Pleil zu weit. Während er sich noch an der Bewusstlosen vergeht, holt Hoffmann sein Messer hervor und trennt der Frau den Kopf vom Rumpf. Mit der einen Hand hält er den Frauenkopf an den Haaren, aus dem Halsstumpf tropft Blut. In der anderen Hand hält er die erbeuteten Kleidungsstücke der Toten. Den Kopf wirft Hoffmann hinüber auf britisches Besatzungsgebiet, während er den Rumpf auf russischer Seite liegen lässt. Das ist der Moment, in dem etwas kippt. Hoffmann geht mittlerweile so brutal vor, dass selbst Pleil es mit der Angst zu tun bekommt. Er trennt sich von Hoffmann. Und Pleil sucht nach einem neuen Schüler, dem er nicht nur das Töten beibringen kann, sondern der ihm folgt.
Jetzt taucht ein junger Mann in Pleils Leben auf, der für diese Rolle wie geschaffen scheint. 20 Jahre alt, gut aussehend, charmant. Der ideale Lockvogel für die Weiber, wie Pleil ihn nennen wird. Sein Name ist Konrad Schüssler. Schüssler ist 4 Jahre jünger als Pleil. Er hat den halben Krieg als Soldat erlebt, ist aus amerikanischer Gefangenschaft geflohen und schlägt sich seitdem mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er hat keinen festen Boden unter den Füßen und niemanden, der ihm sagt, wo es lang geht. Genau in dieser Phase läuft er Pleil über den Weg. Pleil ist gerade auf Dienstreise und verkauft aus dem Fenster seines Hotelzimmers heraus Kämme, Nadeln, Knöpfe und Zwirn. An einem Tag kommt Schüssler schwer bepackt an seinem Fenster vorbei. Er ist auf dem Rückweg von einem Bauern und hat frisches Brot dabei. Pleil sichert sich ein Brot für 12 Mark. So kommen sie ins Gespräch, wie schwer die Zeiten gerade sind. Und sie verstehen sich auf Anhieb so gut, dass sie am nächsten Tag gemeinsam auf Streifzug gehen. In einer Schule fallen ihnen ein paar Kindermäntel auf, die unbewacht auf dem Flur hängen. Die wollen sie sich holen und zu Geld machen. Einer steht Schmiere, der andere packt die Mäntel ein. Der Plan scheitert. Sie werden von der Polizei aufgegriffen und kommen mit einer Anzeige davon. Pleil wird später sagen: So hat unsere Freundschaft angefangen. Weil bei dem Streifzug kein Geld zusammengekommen ist, fasst Pleil nun einen anderen Entschluss. Sie fahren an die Zonengrenze, um, wie er es Schüssler erklärt, Leuten aufzulauern und denen das Gepäck wegzunehmen. Was er seinem neuen Freund zunächst verschweigt, dass sie dafür töten werden.
Kerstin, wir sind jetzt hier nochmal an einen zweiten Ort gefahren. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir nochmal ganz kurz über etwas anderes sprechen, was uns bei der Recherche aufgefallen ist. In Staffel 1 von Mord vor Ort haben wir ausführlich über den Fall Fritz Hamann berichtet. Und dort war es so, dass der Serienmörder ebenfalls einen Komplizen hatte, Hans Granz. Lass uns das nochmal vergleichen mit der Dynamik, die wir jetzt hier bei Pleil sehen.
Sehr guter Punkt. Genau, bei Hamann und Granz war das ja so ein Parasitenverhältnis, haben wir es genannt. Granz hat Hamann emotional manipuliert und ihm quasi auch Opfer zugeführt, um dann davon zu profitieren. Aber er hat sich selbst, ja, wenn man das so sagen möchte, nicht die Hände schmutzig gemacht. Er hat profitiert, ohne zu töten. Und das ist jetzt hier bei Pleil ganz anders.
Genau. Wenn wir erstmal durchgehen und zuerst mit Hoffmann starten, da hast du eine echte Symbiose. Beide sind aktiv, beide haben was davon. So wie bei Granz auch. Aber das ist halt kein Parasit oder Wirt mehr. Es sind 2, die gemeinsam funktionieren, die beide ja wirklich aktiv sind.
So, und dann wechselt Pleil seinen Komplizen. Und auch bei Konrad Schüssler sehen wir so eine Symbiose. Aber nochmal ganz kurz, um sich das jetzt vor Augen zu führen. Also Pleil hat mit Hoffmann zusammen gemordet. Die haben sich da ihren Schwur gegeben, sich niemals zu verraten. Die kennen die dunkelsten Geheimnisse voneinander. Und so, und nochmal ganz kurz. Also wir sprechen hier über Rudolf Pleil, also einen Mann, der wirklich keinerlei Wertekompass besitzt. Das brauchen wir jetzt hier gar nicht alles nochmal im Detail zu benennen. Aber der wird jetzt also völlig in Angst und Schrecken versetzt von dem, was Hoffmann da macht. Und dann wechselt er lieber seinen Komplizen. Was sagen wir denn dazu?
Das ist wirklich extrem selten. Bei den meisten solcher Konstellationen bleibt das bestehen, bis einer von beiden irgendwie geschnappt wird oder stirbt. Aber dass jemand freiwillig sagt, ich trenne mich von meinem Partner in Crime und suche mir dann auch noch den nächsten, das gibt es fast nicht.
So, jetzt aber einmal zum Ort, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind am Bahnhof Fienburg und ich muss sagen, wenn du hier so ankommst, denkst du erstmal, was für ein hübscher kleiner Bahnhof.
Total, und es ist ein richtig schickes Gebäude, so klassisch, gepflegt. Das hat man ja leider eher selten in so kleinen Städten, Dörfern oder Flecken. Und ich fahre viel Bahn, also das ist ja echt eine Ausnahme.
Und Fun Fact, das Empfangsgebäude wurde 1840 erbaut. Das ist hier jetzt also der älteste noch erhaltene Bahnhof in ganz Deutschland. Sogar denkmalgeschützt. Und es gibt sogar ein kleines Eisenbahnmuseum drin.
Und wir waren hier schon in der Gegend, nämlich als wir erzählt haben, wie Pleil vom Bahnhof Fienburg zur Blockstelle 25 gelaufen ist. Und was uns schon mal als erstes aufgefallen ist, der Weg vom Bahnhof hier bis zum ehemaligen Bahnwärterhäuschen, das sind laut Google Maps 53 Minuten zu Fuß. Das liegt also alles gar nicht so nah beieinander, wie es ja, man sich gleich vorgestellt hat.
Stimmt, man denkt Bahnhof, Bahnwärterhäuschen, das ist doch bestimmt gleich um die Ecke. Aber nein, und das ist wirklich eine richtige Strecke jetzt hier. Durch den Ort raus, dann an den Gleisen entlang Richtung Grenze. Ja, und je weiter du gehst, desto einsamer wird es auf jeden Fall.
Und jetzt müssen wir euch etwas beichten.
Ja, oh ja.
Wir haben euch nicht die ganze Wahrheit erzählt vom Bahnwärterhäuschen.
Vielleicht habt ihr es euch schon langsam gedacht, vielleicht konnten wir euch aber auch bis jetzt ein kleines bisschen auf die falsche Fährte locken.
Wir sind zurück am 13. und 14. Dezember, zurück an der Blockstelle 25, dem Bahnwärterhäuschen.
Wie Pleil Holz sammelt, ein Feuer macht, wartet, wie er Emmy Leppin und Gertrud Glöde erschlägt, das alles stimmt.
Aber es ist nicht die ganze Wahrheit, denn Pleil war nicht allein. Pleil ist an diesem 13. Dezember 1946 nicht allein an die Blockstelle 25 gekommen. Neben ihm steht ein junger Mann, Konrad Schüssler. Während Pleil im Häuschen drinnen das Feuer schürt und die Eisenstange anwärmt, steht Schüssler draußen Wache. Er hat einen klaren Auftrag: Ausschau halten nach Frauen, die allein über die Grenze wollen und sie ans Feuer locken. Und Schüssler ist gut darin, sehr gut sogar. Pleil wird später über ihn sagen, das Unschuldslamm vom Lande. Wenn Konrad mit einem geredet hat, wäre man im Traum nicht draufgekommen, dass der was Böses im Schilde führen könnte. Genau dieses Unschuldslamm spricht Emmy Leppin an, als sie sich an diesem Abend dem Häuschen nähert. Er warnt sie vor sowjetischen Patrouillen in Grenznähe. Sagt, drinnen sei es schön warm. Er verspricht, sie nachher sicher hinüberzubringen. Emmy Leppin folgt der Einladung. Während Schüssler sie in ein Gespräch verwickelt, hält Pleil sich im Hintergrund. Er erregt sich an der Vorstellung der bevorstehenden Tat. Und er wartet, bis der Zeitpunkt kommt, an dem er es nicht mehr aushält. Er schlägt Emmy Leppin mit der Eisenstange so wuchtig nieder, dass sie fast in das offene Feuer stürzt. Zu Pleils Enttäuschung ist sie so schwer verletzt, dass sie nicht schreit oder stöhnt, aber sie blutet aus Mund und Nase und es reicht ihm für die erhoffte sexuelle Raserei. Bevor er den leblosen Körper misshandelt, ruft er Schüssler herein. »So, jetzt bist du an der Reihe«, sagt er, »damit du was lernen kannst vom großen Lehrmeister.« Schüssler versetzt der bereits Leblosen ein paar weitere Schläge. Erst danach geht er wieder hinaus und steht weiter Schmiere. Pleil misshandelt in der Zeit den toten Körper. Er durchsucht die Kleidung und findet die 400 Mark, die Emmy Leppin in ihrer Unterwäsche eingenäht hatte. Schüssler bekommt später die Hälfte davon ab.
Einen Tag später kommen die Männer zurück zur Blockstelle 25. Wieder sammeln sie Holz, wieder entzünden sie ein Feuer. Wieder steht Schüssler draußen Wache. Wieder kommt eine Frau die Straße entlang. Diesmal ist es Gertrud Glöde, die nur noch wenige Kilometer von zu Hause, von ihrer kleinen Tochter Elvira, vom Weihnachtsfest entfernt ist. Auch sie lässt sich von Schüssler zu einer Rast am Feuer überreden. Auch sie wird von Pleil hinterrücks erschlagen. Auch ihr Körper landet im Brunnen vor dem Bahnwärterhäuschen.
Kerstin, wir haben Pleils Modus operandi in 5 Phasen schon mal durchgesprochen. Opferauswahl, Annäherung, Kontrolle, Tötung, Nachtatverhalten, wir erinnern uns. Und jetzt, wo wir wissen, dass er nicht allein gehandelt hat, da müssen wir noch mal ran.
Ja, und ehrlich gesagt verschiebt sich einiges. Lass uns doch mal anfangen bei Phase 1, also der Opferauswahl. Da bleibt das Profil gleich. Aber, und das ist neu, Pleil hält nicht mehr allein Ausschau nach den Opfern. Schüssler steht draußen und scannt quasi die Umgebung für ihn. Also das heißt, Pleil kann sich zurückhalten und im Hintergrund bleiben.
Genau, und das verändert vor allem Phase 2, die Annäherung. Komplett. In Folge 2 haben wir gesagt, Pleil bietet Hilfe an, Wärme am Feuer, Warn vor Patrouillen. Aber jetzt wissen wir, es ist nicht Pleil, der die Frauen anspricht, es ist Schüssler. Und Pleil selbst sagt über ihn, das Unschuldslamm vom Lande, also jemand, dem man im Traum nichts Böses zutrauen würde. Damit wird die Annäherung natürlich nochmal deutlich perfider.
So, und dann Phase 3, die Kontrolle. Die funktioniert jetzt im Doppel. Also Schüssler verwickelt die Frau ins Gespräch, hält sie quasi beschäftigt und Pleil kann sich in Ruhe positionieren. Die Frau fühlt sich dann sicher, weil sie ja mit jemandem redet, der jetzt erstmal nett und harmlos wirkt. Und genau in diesem Moment baut sich hinter ihr ja der eigentliche Angreifer auf.
Bei Phase 4 der Tötung ändert sich erstmal wenig am Kern. Pleil schlägt zu, aber Schüssler wird jetzt aktiv mit einbezogen und versetzt den Opfern weitere Schläge. Das gehört zu Pleils Ausbildung mit dazu.
Und Phase 5, das Nachtatverhalten, auch da gibt es jetzt eine Veränderung. Es wird nämlich geteilt. Pleil und Schüssler teilen die Beute untereinander auf.
Also fassen wir zusammen. Mit Schüssler an seiner Seite oder auch damals mit Hoffmann, da war das dasselbe Muster, wird Pleil an fast jeder Stelle gefährlicher und organisierter.
Doch irgendwann zeigt auch dieser Modus operandi zum Glück Lücken.
2 Frauen in 2 Tagen. Keiner, der Ermittlungen anstellt und keiner, der Pleils Vorgehen hinterfragt. Für Pleil ist das die Bestätigung. Mit Schüssler an seiner Seite funktioniert es. Besser noch als mit Hoffmann. Sowieso sind die beiden verschieden wie Sommer und Winter. Hoffmann hatte eigene Ideen und ist ihm am Ende sogar entwachsen. Aber Schüssler ist wie sein kleiner Bruder und sein wichtigstes Werkzeug. Und so machen sie weiter.
Pleil und Schüssler sind mal wieder unterwegs. Im Wartesaal eines Bahnhofs sucht die 55-jährige Lydia Schmidt einen Grenzführer hinüber in die britische Zone. Pleil bietet ihr ortskundige Begleitung an. Auch eine weitere Frau schließt sich ihnen an, von der die beiden Männer nur wissen, dass sie Erna heißt und auf Hamsterfahrt ist. Weil kein Zug Richtung Westen fährt, nehmen die 4 die Straßenbahn und gehen schließlich zu Fuß über Schleichwege durch den Wald. Irgendwann legen sie eine Pause ein. Lydia Schmidt bietet ihren Begleitern ein paar Schluck von ihrem Korn an, den sie mit nach Hause bringen will. Dabei erzählt sie von einer kleinen Erbschaft, die sie erhalten habe. Sie ahnt nicht, dass sie damit und mit ihrer Weigerung, Pleil mehr von ihrem Schnaps trinken zu lassen, beinahe ihr Todesurteil fällt. Pleil greift nach einem Knüppel und schlägt ihr so heftig auf den Kopf, dass sie schwer verletzt zusammenbricht. Während er den Anblick der blutenden Frau noch genießt, versetzt Schüssler ihr einige weitere Schläge. Dann nehmen Erna und Schüssler Rucksack und Kleidung der Frau und laufen davon. Pleil bleibt zurück. Er macht sich an der Schwerverletzten zu schaffen. Aber die Erregung von eben will sich nicht wieder einstellen. Und er hat Sorge, bei der Aufteilung der Beute leer auszugehen. Also lässt er von Lydia Schmidt ab und läuft den beiden anderen hinterher. Seine sadistische Lust hat er zumindest in Teilen befriedigt. Jetzt geht es ihm vor allem darum, vom geraubten Schnaps genug abzubekommen.
Am liebsten würde er auch noch Erna töten, aber er lässt sich von Schüssler davon abhalten, dem der Mord nicht lohnend genug erscheint, weil Erna nichts hat, was sie ihr abnehmen könnten. Die drei übernachten bei einem Bauern. Warum Erna nach allem, was sie gesehen hat, noch bei den Männern bleibt und erst am nächsten Tag von Schüssler weggeschickt werden muss, das bleibt wohl ihr Geheimnis. Was Pleil und Schüssler nicht ahnen, Lydia Schmidt ist nicht tot. Mehrere Stunden nach Pleils brutaler Attacke erwacht sie aus ihrer Bewusstlosigkeit. Sie rappelt sich auf und taumelt orientierungs- und ziellos durch den Wald, bis sie auf eine Straße stößt, der sie folgen kann. Drei Männer, die in Waldnähe arbeiten, entdecken die schwerverletzte Frau und bringen sie in ein Krankenhaus. Erst nach Monaten wird Lydia Schmidt wieder entlassen werden können. Aber sie wird entlassen werden. Und sie wird sich erinnern.
Das ist der Moment, in dem sich der Blick verschiebt. Weg von Pleils Worten, weg von seinem Prahlen, zurück zu denen, die er aus dem Leben gerissen hat. Und zurück zu seinem einstigen Schwur mit Karl Hoffmann, der nun auf eine harte Probe gestellt werden soll. In der nächsten Folge beginnt die Arbeit, die Pleils Geschichte von innen heraus zerlegt. Was ist Inszenierung? Was ist Selbstmythos? Und was lässt sich wirklich beweisen?
Im Nebel flüstert kalter Wind, die Tannen sind wie stumme Wachen. Der Boden schwarz, der Weg verrinnt, dort, wo wir uns Beine machen. Durch den Wald, kein Laut, kein Licht, wo der Osten schweigt und der Westen spricht. Nur der Mond kennt unser Ziel, sein kaltes Auge bleibt nicht still. Durch den Wald, durch den Wald. Ein Schritt, ein Ast, der leise bricht, ein Knall hallt fern im alten Tale. Wir halten still, doch wagen's nicht, zu träumen von dem nächsten Male. Das Herz schlägt. Ein Schatten sieht, wo keiner trat. Die Stille trägt verlorene Seelen.
Durch den Wald, durch den Wald.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Moderation, Recherche und Content Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik Pixabay und erstellt mit Suno. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei TikTok oder Instagram unter mordvorort_podcast.